Buenos días, bonjour, bon dia, buongiorno. Was noch? Bon dia. Guten Morgen, bonjour. So, all right, willkommen zurück, wenn du frisch zurück bist von den Ferien. Für andere Leute, die jetzt in die Ferien gehen, wir sind eifersüchtig, aber mega cool. Genieß es. So, wir fangen eine neue Serie an und wir werden das Buch, ein Buch im Neuen Testament anschauen, der Philipperbrief. Und wir werden über die nächsten paar Sonntage, Woche für Woche durchgehen, ein Sonntag, ein Kapitel. Und der Titel, wenn du einen Titel brauchst für diese ganze Serie, ist ein Leitfaden zu Freude. Der Kontext, der Hintergrund von diesem Brief ist, dass der Apostel Paulus hat diesen Buch geschrieben an Gläubigen in einer Stadt, die Philippi geheißen hat. Ist das richtig? Genau. Jetzt, keine von uns wohnt dort. Wir wohnen 2000 Jahre später, aber obwohl wir ein bisschen anders sind und vielleicht eine andere Sprache sprechen, die Prinzipien, die wir entdecken oder sehen in diesem Buch, sind absolut top relevant für uns. Amen. Paulus und Timotheus waren gemeinsam im Gefängnis. Okay? Und Paulus schreibt diesen Brief, die Gläubigen, diese Church, zu ermutigen. Vom Gefängnis. Hello? Meiner Meinung nach, es wäre besser, wenn sie einen Brief geschrieben hat an Paulus. Ja? Aber er hat einen Brief einfach an die Gläubigen geschrieben, sie zu ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, dankbar zu sein. Absolut krass, wenn man darüber denkt. Und so, wir steigen ein in Vers 1 von Kapitel 1 bis 4. Die Versen kommen hinter mir auf dem Leinwand und das ist, dass ihr die Versen verstehen können, wenn ich etwas falsch ausdrücke. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehen und Dienen. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Er ist im Gefängnis, aber er betet jedes Mal, wenn er an diese Leute denkt, mit Freude. So gut, oder? Und ich liebe den Philipperbrief, weil es uns einfach eine andere Perspektive gibt. Es hilft mir, in meinem Alltag einfach Sachen anders zu sehen. Und deshalb könnte man sagen, es ist ein Buch von Freude. Deshalb haben wir diesen Titel gegeben. Und das Wort Freude oder freuen, rejoice, ist so oft gebraucht in dieser kleine Buch. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mehr Freude brauchst, aber ich glaube, es gibt etwas für uns heute in diesem ersten Teil. Was sagt Paulus, die ersten Gedanken für heute, was sagt Paulus zu uns, zu diesen Gläubigen dort, aber was sagt er auch zu uns, diese Gedanken, deine Umstände bestimmen deine Berufung nicht. Oder deine Umstände bestimmen nicht deine Berufung. Einfach für uns zu sagen, doch. Und eigentlich, was Paulus sagt, ich höre nicht auf, solange ich atmen kann, Gott wird mich brauchen. So deine Umstände bestimmen deine Berufung nicht. Und sie bestimmen auch deine Freude nicht. Das ist, was krass ist. Okay, die Umstände, die du hast, können deine Freude nicht wegnehmen, außer wenn wir das erlauben. Und Paulus und Timotheus sagen hier, wir sind Knechte Jesu. Tönt nicht so positiv. Okay, Sklaven, Diener. Und wir kämpfen ein bisschen mit dieser Idee von Knechtschaft oder Sklaven oder dienen. Aber eigentlich gibt es verschiedene Aspekte dazu. Aber ein ein Art oder ein Weg, wie jemand in die Sklaverei, in Knechtschaft hineinkommt zu dieser Zeit, war, wenn du jemand Geld geschuldet hast. Es hat eine gewisse Abmachung gegeben, wo jemand bestimmt hat, okay, du schuldest mir zum Beispiel 10.000 Franken und wir rechnen das aus und dann musst du für mich für eine gewisse Zeit arbeiten. Zum Beispiel 2 Jahre gratis bist du ein Angestellter oder ein Diener oder in Knechtschaft bei mir, bis diese Schulden weg sind. Interessant, oder? Wir denken, hey, das ist crazy. Hey, wir machen das auch. Wir machen das auch. Wenn du 10.000 Stutz auf deine Kreditkarte hast, eigentlich was du sagst ist, ich gebe eine Portion von meiner Zukunft, von meinem Leben zu diesem Bank. Sie schreiben dir kein Dankeschön. Du bist einfach in die Knechtschaft von diesen Schulden hineingekommen und du versprichst, eine gewisse Teil von deinem Leben diesen Bank zu geben. Und deshalb meine Ermutigung, tu alles, was du tun kannst, frei zu sein von Schulden. Und vertraue Gott auch in dem. Aber Paulus sagt hier, ich oder wir haben entschieden, freiwillig entschieden, Knechte Jesus zu sein, Sklaven zu sein, Angestellte zu sein, Diener zu sein von Jesus. Wir wollen es. Es ist nicht, weil wir müssen. Wir wollen das tun. Es ist etwas, das ich selber entschieden habe. Nicht, weil ich probiere, eine Schuld zurückzuzahlen, weil die Schuld ist schon bezahlt. Und wir können immer, wir sollten immer und ewig dankbar sein, dass wir befreit waren von der Schuld von unserer Sünde. So ist es nicht, dass ich probiere, meine Schuld zurückzuzahlen, aber wegen Dankbarkeit immer wieder lege ich mein Leben hin. Und ich sage, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich ein Sohn oder Tochter sein kann von dir. Ich bin ein Knecht von dir, ein Sklave von Gerechtigkeit. Ich lebe mein Leben hin. Ganz freiwillig, ich lege mein Leben, mein ganzes Leben, alles, was ich bin, alles, was ich habe, unter die Mission Gottes. Das gibt dir eine total andere Absicht in dein Leben. Das gibt dir einen anderen Drive. Es gibt dir einen anderen Glanz in deinen Augen. Eine andere Absicht. Come on. Und so er sagt, ich bin ein Knecht, Jesus. Ich weiß, dass ich im, ist interessant, Paulus sagt, ich bin eigentlich im Gefängnis wegen meinem Glauben. Nicht, weil er ein Kriminell war. Nicht, weil er es verdient hat, aber weil er Jesus gedient hat und immer wieder gepredigt hat, ist er im Gefängnis gelandet. Aber er war nicht bitter wegen dem. Er sagt, es ist eine Ehre zu leiden für ihn. Wow, das hilft mir, eine andere Perspektive zu bekommen von meinem Leben. Und so etwas, die wir immer wieder verstehen müssen oder überhaupt verstehen müssen, egal was für eine Phase wir drin sind, was für eine Season wir drin sind, egal was für Sachen momentan am Laufen sind, meine Umstände bestimmen meine Berufung nicht und sie können eigentlich die Freude nicht wegnehmen. Okay? Sie können es nicht einfach wegnehmen. Zu dieser Zeit und eigentlich in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen, wenn man einen Brief schreibt, man stellt sich vor. Man gibt den Namen und die Position, sage ich, die Macht, die Titel. Man stellt sich vor, Doktor, was auch immer. Wir machen es, wenn wir ein Studium haben, manchmal schreiben wir, was wir verdient haben hinter unserem Namen. Aber was Paulus hier sagt, er war ein ausgebildeter, clever Theologe. Er erwähnt nichts davon, außer dass er ein Knecht Jesus ist. Seine Identität war nicht in seiner Ausbildung, nicht in seinem Reichtum, aber einfach, dass er ein Kind Gottes war. Ist gut, oder? Immer wieder gut zurückzukommen zu diesen Basic-Wahrheiten. Für ihn war es eine absolute Ehre, obwohl er im Gefängnis war, Jesus zu gehören und ihm zu dienen. Und so, Ich finde es eine echte, herausfordernde Frage. Dann wie sprechen wir, wie sprichst du über dein Nachfolg, wenn du ein Nachfolger bist? Wie sprichst du darüber, dass du Jesus gehörst, dass du jemand bist, die sein Reich lebt, sein Church liebt? Ehrlich gesagt, es ist relativ easy, wenn du in einer Gruppe bist, wo alle pumped sind, wo alle Christen sind, wo alle hingegeben sind. Aber sobald du in einer anderen Gruppe bist, vielleicht in der Schule, in der Uni, wo auch immer, am Arbeitsplatz, und Leute denken, du bist crazy, du spinnst, du bist exotisch. Es ist positiv im Vergleich zu, du bist crazy, du bist ein Spinner. Ja? Manchmal werden Leute dich auslachen, oder? Oder verspotten. Oder wenn du Nein sagen, du sagst Nein wegen deiner Überzeugung. Du sagst Nein zu gewissen Möglichkeiten, zu gewissen Kreisen, zu gewissen Events oder Partys. Jesus war ein Partyfreak, aber wir brauchen Weisheit, oder? Wo wir hingehen, was wir tun, was wir unternehmen und so weiter. Und so, wenn du Nein sagst wegen deiner Überzeugung, wegen deiner Hingabe zu ihm, gewisse Leute werden dich spotten, werden dich auslachen, werden Steine werfen sozusagen. Wenn sie hören, dass du mithilfst, dass du mitdienst, sie sagen, was? Jede zweite Woche am Samstagabend gibst du dann freiwillig deine Zeit für die Teenager? Spinnst du? Oder du stehst früh auf am Sonntagmorgen, baust Sachen auf oder du hilfst mit in Kids oder was auch immer es ist für ein Team. Wenn sie hören, dass du gibst, dass du, was? Du gibst 10% oder mehr von deinem Einkommen? Ist das eine Sekte oder ist das eine Sekte? Ja? Was auch immer. Für gewisse Leute ist es so fremd. Und für gewisse Leute, es weckt ihr Interesse. Und bei anderen Leuten, sie denken, du spinnst einfach. Hey, es macht nicht immer Spaß. Es ist nicht immer lustig. Aber wenn du hingegeben bist, dann ist es eine Ehre. In ein paar Monaten, normalerweise im November, bringen wir einmal im Jahr eine Vision Opfer zusammen. Es ist etwas, die wir offerieren. Etwas, die wir praktizieren, die wir tun, wo Leute eine extra Spende bringen können. Es ist nicht, weil wir müssen. Es ist, weil wir wollen. Es ist eine absolute Ehre, das zu tun. Wir haben angefangen, seit November 22 zu sparen für diesen November. Nicht, weil wir müssen, weil wir wollen. Es ist eine absolute Ehre, da zu sein. Es ist eine absolute Ehre, euer Pastor zu sein. Für gewisse Leute bin ich euer Pastor und für andere Leute nicht. Aber trotzdem ist es eine Ehre. Ja? Es ist eine Ehre, ein Kind Gottes zu sein. Ihm zu helfen, seine Church zu bauen, involviert zu sein. Ich bin hingegeben zu ihm. Und Paulus sagt das. Deshalb, ich bin eine Knecht Jesu. Paulus erzählt weiter und er sagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle seid in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Wow, 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 wow. Eigentlich muss ich ein bisschen überlegen, wie viel von meinen Gebeten sind gefüllt mit Freude. Mit Dankbarkeit. Es spornt mich an, wenn ich lese, wie Paulus sagt, ich bete immer mit Freude. Das heißt nicht, dass es immer easy ist. Paulus ist im Gefängnis. Man könnte auch sagen, Gefängnis ist eine Zeit, wo man klagt oder anklagt, wo man mutzelt, wo man einfach sagt, hey, das ist nicht fair. Und es war nicht fair. Er war kein Kriminell. Ja, es war nicht fair. Aber er hat trotzdem Gott gedankt. Und das ist, was wir auch tun können. Ich finde es so herausfordernd, wenn ich an unsere Gesellschaft anschaue. Wir leben in einer Gesellschaft, die gesamthaft so privilegiert ist, so reich ist, so viele Vorteile haben. Und Paulus schreibt im Gefängnis voller Dankbarkeit. Eine Frage wäre, wenn unsere Umstände, wenn Umstände meine Berufung und meine Freude nicht wegnehmen können. Wie viele von uns verpassen unsere Berufung, unsere Absicht, Gottes Absicht für unser Leben, weil wir erlauben, dass sie uns blind machen, weil wir erlauben, dass die Umstände unsere Freude rauben, weil wir erlauben, dass die Umstände, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen uns ablenken und wegnehmen von unserer grundlegenden Berufung. Und das ist ihm zu loben. Das ist eine Herausforderung. Und wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich sagt, wenn alles perfekt ist, wenn alles in Ordnung ist, und eigentlich kannst du alles haben, was du möchtest, und eigentlich verdienst, ist es ein Recht, dass du das haben kannst, dass du das hast, dass du bekommst. Und so, wie gesagt, wir leben in einem reichen Land, aber auf die andere Seite ein Land mit so einer hohen Quote von Selbstmord, von mentale Krankheiten, Depressionen und so weiter. Und ein Grund ist, das ist keine Anklage an jemand hier, aber allgemein, ich denke, es ist Frucht von dem, dass wir glauben, Sachen und Umstände werden uns erfüllen. Wenn ich das und das erreiche, wenn ich das und das habe, wenn ich dieses Auto, wenn ich so ausziehe, wenn ich diese Ausbildung habe, was auch immer, dann werde ich erfüllt sein. Und es stimmt einfach nicht. Und deshalb immer wieder sind wir in Gefahr, diese endlose Jagd nach Glück. Und wir können eigentlich Zufriedenheit und Erfüllung und Freude und tiefe Friede nur in einer Person finden. In keine Umstände. Und es ist nicht, wir finden in dem Sinn Freude und Friede nicht extern, aber intern, weil der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir ihn kennen, wenn wir, wie die Bibel sagt, wiedergeboren sind. Und so eigentlich ist es so spannend, es ist so kraftvoll, so powerful zu realisieren, Freude ist etwas, die eigentlich nicht weggenommen sein kann von mir. Ich kann erlauben, dass es weggenommen wird. Aber dann ist es meine Entscheidung. Warum? Weil Freude ein Frucht ist von dem Heiligen Geist. Und wenn ich Gott kenne, der Heilige Geist wohnt in mir und das ist ein Teil von der Frucht von seiner Arbeit, sein Werk in mir. Freude. Deshalb unter Christen, eigentlich Christen sollte die Bevölkerung sein, die Leute sein, die geprägt sind von Freude. Auch wenn alles nicht perfekt ist. Egal in welchem Land wir wohnen. In Iran, in Afrika, in China oder sogar in die Schweiz. Ich glaube, wenn wir denken, dass Umstände so wichtig sind, wir sollten ein Volk sein, die noch mehr Freude hat. Aber wenn du einmal in Afrika warst oder in das zweite Welt, dritte Welt Land warst und du merkst, wow, diese Leute und diese Christen haben so viel Freude. Es ist like, ich bin herausgefordert. Ich bin challenged, einfach Gott zu danken. Und so Freude ist nicht etwas, die weggenommen sein kann. Es ist ein Teil von wer ich bin, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Auch wenn ich durch eine schwierige Phase gehe, wenn ich in einem Gefängnis bin, sozusagen, Freude ist immer noch ein Teil von meiner Berufung. Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihm hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Egal, was am Laufen ist. Egal, was am Laufen ist. Wenn wir unsere Freude verlieren, verlieren wir unsere Kraft. Es ist krass, okay? Du kannst in schwierigen Umständen sein, aber wenn du Freude hast, es ist wie neue Brille. Neue Brille. Meine Brille ist, oh. Ja, Annette. Kannst du meine Brille putzen? Ja? Annette ist begabt in dem. Mariette ist noch mehr begabt in dem, Annettes Schwester. Und manchmal, ich gehe einfach vorbei und ich strecke meine Brille aus und manchmal nehmen sie ein Fach und sie putzen sie und dann ist es so, wow, so schön, Felix. Ich habe gedacht, du bist so neblig, aber nein, du bist herrlich. Wenn du Freude hast, ist es wie du legst andere Brillen an. Macht das Sinn? Und so, wenn wir Freude verlieren, verlieren wir Kraft. So, es kann sein, eine Frage, eine relevante Frage ist, wenn du schwach fühlst, vielleicht ist es, weil du deine Freude verloren hast. Und du musst deine Freude zurückbringen, dass du neue Kraft bekommst. Es ist ein Grund, warum es so wichtig ist, so kraftvoll ist, zusammenzukommen. Ich kann das eigentlich zu niemand anders delegieren, aber es ist so kraftvoll, zusammenzukommen und gemeinsam Gott zu loben. Gemeinsam daran zu denken, wer er ist. Manchmal brauchen wir wirklich, dass Leute links und rechts sind. Nicht symbolisch, aber manchmal wirklich physisch. Und uns helfen, uns anspornen, uns herausfordern, ermahnen, ermutigen, unsere Lob zu bringen. An Gott zu denken, zu bekennen, dass er gut ist. Ich kann mir nicht zählen, wie oft ich einfach aufgestanden bin, flach. Ich habe früher, als ich jung war, hello, als ich ein bisschen unreifer war, gedacht, es gibt ein Level von Geistlichkeit, das man eines Tages erreichen kann, wo man einfach aus dem Bett springt mit einer riesigen Halleluja. Und ich habe realisiert, das ist nicht das Leben. Aber ich kann aufstehen und ein Halleluja auslassen. Und manchmal habe ich das Gefühl und manchmal nicht. Aber ich kann nicht zählen, wie oft ich aufgestanden bin. Ich sage, okay. Manchmal ist es eine Überwindung. Es kostet etwas, einfach hierhin zu kommen. Und ich bin bezahlt davor. Manchmal ist es kostet mir etwas, am Start von Worship eine Entscheidung zu treffen. Gott, ich lasse die Sorgen auf die Seite oder ich bringe dir die Sorgen, wie Annette diese erzählt hat, heute Morgen. Oder ich entscheide mich, heute meine Augen zu erheben und einfach dich zu preisen. Was das tut, es gibt ein Shift in unsere Gedanken, wenn wir das tun. Manchmal ist es kurz, es passiert schnell, manchmal müssen wir lange dran bleiben. Ich finde es interessant, manchmal die Frage zu stellen, ist Lobpreis, ist Worship, ist Anbetung für Gott oder für uns? Klar, zuerst ist es für Gott, weil er verdient hat. Aber ich profitiere davon. Warum? Weil ich verändert werde, weil meine Perspektive durch ein Schiff geht, eine Änderung, Veränderung geht. Und so wichtig ist es, dass wir immer wieder entscheiden, die Kleid von Lobpreis anzulegen. Dass wir immer wieder entscheiden, ich komme vor in seine Gegenwart durch deine Toren, sagt David, mit Dankbarkeit, mit Lob. Und wenn du in einer guten Phase bist, ist es easy. Aber wenn du in einer schwierigen Phase bist, ist es schwierig. Aber deshalb, es ist manchmal wirklich ein Opfer von Worship, von Anbetung, dass ich Gott vertraue, dass ich ihm preisen in die Mitte von was auch immer. Und so, es gibt immer einen Kampf für dein Lob, für dein Fokus, für dein, eigentlich was zuerst kommt. Weil Freude ist nicht einfach eine Persönlichkeitstyp. Freude ist nicht abhängig von uns. Es ist göttlich. Es ist ein Frucht von seinem Geist in uns. Und auf die hintere Seite sozusagen, nach Freude und Dankbarkeit und Lob und Worship gibt es Durchbruch und Heilung und Wunder und Sachen werden freigesetzt. Und deshalb müssen wir lernen, immer wieder Gott zu loben. Macht das Sinn? So, wenn wir heute schwach fühlen, vielleicht ist es, weil unsere Freude zurückgegangen ist oder weil wir es verschenkt haben an etwas oder jemand anders, die es nicht gehört. Manchmal ist es eine interessante Frage zu stellen, was braucht es, dass meine Freude gestohlen wird? Was braucht es? Wie viel braucht es? Braucht es nur, dass jemand meinen Parkplatz stiehlt? Braucht es nur, dass meine Lieblingsasse ausverkauft wird in Co-op? Mann, das Leben ist schwierig, stinkt. Gott, und braucht man eine andere Perspektive? Sagt, hey, ich bin dankbar, dass es Essen gibt, ja, und ich werde einfach dort parkieren, wo es eine kleine Person gibt in einem Rollstuhl. Ja, habe ich auch gemacht einmal am Abend. Ich habe gedacht, das ist nur für Tag. Und dann habe ich eine mächtige Buße bekommen. Sagt, Mann, die Schweiz stinkt. Und sagt, nein, ich habe falsch parkiert. Ja, und eigentlich ist es gut so. Ja, ich sehe einfach alle Geschwindigkeitsbusse und so weiter, die wir bekommen, Annette. Ja, Parkplatzbusse und so weiter. Ich sehe als einfach einen unfreiwilligen Beitrag an unsere Gesellschaft. Ja. Und wo die Polizei immer wieder eine neue Kamera aufschlägt, hey, Gottes Segen, ja, und offensichtlich braucht ihr mehr Sturz in die Kasse oder der Weihnachtsbonus oder was auch immer es ist, aber Gott segne euch. Anyway, die Reife von einem Christ kann zu einem gewissen Maß gemessen sein, und was es braucht, deine Freude zu stehlen. Oi. Was bringt mir weg von Dankbarkeit. Ed, was braucht es? Und deshalb immer wieder müssen wir Entscheidungen treffen. Oh, nein. Du wirst meine Freude nicht stillen. Ich werde es bewahren. Amen. Die Definition von Freude, könnte man sagen, ist so. Aber. Es ist so, aber. Nichtsdestotrotz. Bum, 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 bum. Das ist ein Stock. Nichtsdestotrotz. Puff, puff, puff. Oder? Ich weiß, aber. Wir brauchen eine große Aber. In Englisch ist es so schön, but. But. Ja? But. Ich weiß, but. Aber, mein Gott. Und wir müssen immer wieder ein But in unseren Mund legen. Ja, und sage, nichtsdestotrotz. Weil meine Freude ist nicht gefunden im Perfektionismus. Es ist nicht gefunden, wenn alles perfekt ist, wo alles in Ordnung ist, wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ja, meine Zukunft ist sicher. Paulus schreibt vom Gefängnis mit einer unsicheren Zukunft. Und deshalb kann ich auch. Freude ist nicht gefunden, wenn ich endlich in diese Erfüllung komme von den Träumen, die ich habe und ein gewisses finanzielles Ziel erreicht habe oder sogar einen Dienst nehme. Nein, Freude ist gefunden, wenn ich Gott danken für wer er ist. Und ich sehe von dieser Perspektive, was er für mich vorbereitet hat. Das sind nur die ersten 5 Versen. Es gibt 25 mehr. Ich lade euch ein, über die nächste Woche, lese Philipperbrief. Lass uns gemeinsam diese Leitfaden zu Freude neu entdecken. Amen. Vers 6 sagt so, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ist das nicht mega? In anderen Worten, was Gott startet, wird er vollenden bringen. Was Gott beginnt, wird er vollenden. Was er beginnt, wird er zu Ende bringen. Das ist gut zu wissen, Leonie. Ja? Es ist gut zu wissen. Komm zu mir. Ja? Wie leben wir ein Leben voller Freude, indem dass wir immer wieder uns entscheiden, dass Gott nicht fertig ist? Dass er nicht fertig ist mit mir, mit uns, mit dir, mit deiner Family, mit deiner Ehemann. Hello. Mit deinen Kids, mit deiner whatever, in deinem Papa, in deiner Mama. Freude kommt, wenn du glaubst, dass Gott immer noch fähig ist, dass du eine Baustelle bist. Hello, mein Name ist Baustelle. Ja? Nein, aber wenn du glaubst, hey, Gott ist nicht fertig. Ich bin nicht ein endgültiger Produkt, weil ich immer wieder Ja sage. Gott, tu dein Werk in mir. Du kannst du kannst ein Baustelle sein, die fertig ist, die abgeschlossen ist. Es ist nicht, weil Gott fertig ist, es ist, weil du fertig bist. Ja? Weil du immer wieder Nein sagst. Aber eigentlich, es ist Gott. Komm, tu dein Werk in mir. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, es ist mir bewusst. Und es gibt Bereiche in deinem Leben, wo es bewusst ist, dass du Gottes Hilfe brauchst. Aber es gibt Bereiche in unser Leben, wo es uns nicht bewusst ist. Aber wir brauchen trotzdem Gottes Hilfe. Wir sind Baustellen Gottes. Und er wird es vollende bringen. Plus, es ist nicht immer sichtbar, oder? Es gibt Phasen in unser Leben, wo Gott offensichtlich ein Werk tut. Du schaust jemanden an und du denkst, wow, Gott ist am Werken. Mega, ist cool. Aber es ist wie die Jahreszeit. Es ist nicht immer sichtbar. Und manchmal bei jemand ist es so sichtbar und dann schaust du dein Leben an und sagst, nee, nichts ist am Laufen. Es ist, vielleicht bist du in einer Winterphase, aber heißt nicht, wenn du Ja sagst zu Gott, dass Gott nicht ein Werk tut. Und lass es nicht erlauben. So oft, wir sehen eigentlich, was Gott tut, wenn wir zurückschauen über Monate oder sogar Jahre. Aber erlaube nicht, dass was Gott in jemand anderes Leben tut, deine Freude stehlt, weil du in diese Vergleichfalle hineinkommst. Ja? Weil das kann dir unsicher machen. Es kann dir zu einer falschen, dummen Entscheidung bringen, dass du aussteigst aus den Prozessen Gottes, einfach weil es nicht so sichtbar ist. Gewisse Sachen brauchen mehr Zeit. Für die Leute unter uns, die eine feine Rotwein brauchen, es gibt jüngere Weine und ältere Weine. Das heißt nicht unbedingt alt gleich gut, aber eine gute, feine Wein braucht ein paar Jahre. Auch bei uns so. Lass uns nicht aus dem Prozess Gottes kommen, einfach weil wir in diese Falle hineinkommen. Amen. Lass uns einfach immer wieder sagen, Gott, tu dein Werk in mir. Heiliger Geist, ich sage Jawohl und Amen zu dir, auch wenn ich manchmal Nein sage. Auch wenn ich nicht möchte. Weil manchmal kostet es etwas. Ein paar Gedanken mehr. Vers 9. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, dass er immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt er entscheiden, wie er leben soll. Durch die Liebe Gottes, durch Verständnis, Offenbarung. Und an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untäglich und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreit Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Krass, oder? Lass uns immer wieder Ja sagen. Gott, fühle mich, gib mir Verständnis. Lass mein Herz gefühlt sein, erfrisch mit deiner Liebe. Gib mir einen Geist von Offenbarung. Gib mir Weisheit, dass ich leben kann, gemäß die Berufung Gottes, gemäß die Plan Gottes. Amen. Hier ist der dritte Gedanke. Was du glaubst, wird gezeigt durch deine Verhaltung. Interessant, oder? Eigentlich, was wir glauben, dein Glauben wird durch deine Verhaltung bestätigt. Was du wirklich glaubst, früher oder später, wird sichtbar. We can fake it für eine Zeit, aber eigentlich, was wir glauben, wird offenbart. Ich kann nicht sagen, dass ich großzügig bin, ohne dass es sichtbar ist. Ich kann nicht sagen, dass ich an Jesus glaube, ohne dass es Frucht gibt. Ich kann nicht sagen, dass ich mich festhalten an die Verheißungen Gottes, ohne dass es sichtbar ist. Amen. So, was wir glauben, wird offenbart sein. Und deshalb betet Paulus für die Gläubigen dort und betet auch für uns, wie wir voreinander beten sollten. Gott, lass uns berührt sein, neu checken und verstehen, wie gut du bist. Lass uns neu gefühlt sein. Amen. Dass wir in einer würdigen Art und Weise dich folgen können. Rein, mit einem reines Gewissen, mit Freiheit, mit Mut, mit Kühnheit. Amen. Ich finde es so eine spannende, gleichzeitig eine herausfordernde Gedanke oder Frage. Wo werde ich sein in 5 Jahren? Wo wirst du sein in 5 Jahren? In deinem Glauben, in deinen Dienst, in deine Reife, in deine Freude. Und meine Überzeugung ist diese: Wo du, wo ich, wo wir stehen in 5 Jahren, hat fast nichts zu tun mit Gott und so viel zu tun mit wie ich reagiere. Wie ich mich, mein Leben führe mit Dankbarkeit. Wie ich umgehe mit Überraschungen, mit Enttäuschungen, mit Menschen, mit Konflikt, mit Feedback, mit Konfrontation, mit Leidenschaft und. Das bestimmt so viel mehr, weil Gott ist gnädig, Gott möchte, er hat nicht aufgehört, er hat seinen Geist gegeben, aber ich muss immer wieder Ja sagen zu ihm. Amen. Und es ist eine Realität, dass wenn wir ihm, wenn wir Jesus nachfolgen möchten, unser Glauben wird geprüft sein. Und es ist manchmal easy und manchmal einfach schwierig. Und manchmal geht man durch eine Phase, wo es wirklich trocken ist. Und wie du regierst in dieser Zeit, bestimmt die nächste Abschnitt. Und wie ich immer wieder gesagt habe, Frucht wächst nicht auf die Spitze, auf die Bergspitze. Frucht wächst im Tal. Und wie du durch den Tal gehst, bestimmt, ob du reicher herauskommst mit Offenbarung, mit Verständnis, mit Begegnungen mit Jesus oder ob du trocken bist. Amen. Macht das Sinn? Komm mal, lass uns gemeinsam aufstehen. Es gibt andere Sachen, aber ich möchte euch ermutigen, wirklich selber durch Philipperbrief zu gehen. Was braucht es, dass deine Freude gestohlen wird? Dass du abgelenkt bist? Wir müssen uns immer wieder entscheiden, Gott zu loben, Gott zu danken, mit Freude zu beten. Amen. Hello. Come on. Come on. Was ich gedacht habe, ist, was passend ist, ist am Schluss von diesem Message. Wir werden noch einmal zurückgehen zu diesem Song, den wir am Anfang gesungen haben. Und ich möchte uns alle ermutigen, unser Leben anzuschauen und sagen, aber. Egal was am Laufen ist, ich werde den Herrn loben. Eine von den stärksten Stories für mich im Alten Testament ist, wo diese 3 Freunde sich in diesem Feuer gefunden haben, wegen ihrem Glauben. Der König hat sie in diesen Feuerofen hineingeworfen und ihre Haltung, Martin, war: Gott kann uns retten. Aber auch wenn er das nicht tut, wir werden ihn immer noch preisen. Das mit diesem Statement, mit diesem Glaubensbekenntnis, es ist nicht, dass wir sagen, hey, Krankheit ist nicht da, Schwierigkeiten sind nicht da. Es ist, wir sagen, wir erheben unsere Augen und wir werden ihm loben, weil er ist fähig, weil er ist groß, weil er Lösungen hat, die ich selber nicht habe. Und ich glaube, dass meine Zukunft gut sein wird. Aber auch wenn es nicht besser wird, ich habe eine ewige Verheißung. Ich habe eine ewige Zuhause. Amen. Come on, Lord. Lass uns gemeinsam